Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Ich freue mich sehr, dass ich heute Frau Dr. Tatjana Rusch, die Vorsitzende des Tierschutzausschusses der Tierärztekammer Niedersachsen ist, hier begrüßen zu dürfen und mit ihr ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Frage nach dem Tierschutz in Training und, ja, ich sage jetzt mal dem alten Titel Hundeerziehung, ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Frau Dr. Rusch, würden Sie sich gerne einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Tatjana Rusch. Ich bin seit gefühlt schon immer Tierärztin, also 30 Jahre in etwa, und trage unter anderem zwei Zusatzbezeichnungen, nämlich die Verhaltenstherapie und Tierschutzkunde Kleintiere. Und daraus erkennt man schon, was so meine Spezialisierung ist. Heißt also, das ist mein Alltagsgeschäft, mit Tierschutz und Tierverhalten mich auseinanderzusetzen. Bin auch Mitglied der Prüfungskommission Zertifizierung für Hundetrainer der Tierärztekammer Niedersachsen, eben hier in Niedersachsen. Ja, ansonsten bin ich Kleintierpraktikerin. Die Verhaltenstherapie wird in den letzten Jahren immer mehr in der Kleintierpraxis, unter anderem eben auch zum Beispiel das Wiederausarbeiten von inadäquatem Training oder Interaktion mit Hunden. Das wird zusehends mehr tatsächlich. Ja.
Das ist spannend. Sie sind sozusagen auch tatsächlich mit Hund involviert, wobei der Ausschuss ja wahrscheinlich sich auch um grundsätzlich, also um alle Fragen
genau.
des Tierschutzes dreht, also nicht nur Hund
ganz
und
genau,
Katze,
ganz
sondern
genau.
auch, genau.
Alle Tierarten spielen dort eine Rolle. Heißt also, was inadäquate Trainingsmethoden angeht, ist sogar eher weniger eine Thematik für den Ausschuss, weil das eigentlich schon vorher immer auf anderen Kanälen irgendwo bearbeitet werden kann.
Richtig,
ja.
Aber Sie kennen sich damit sicherlich aus, auch mit der Problematik. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mich mit Ihnen unterhalten darf und auch jetzt schon gleich mal mit einer grundlegenden Frage einsteige, weil uns natürlich auch immer mal wieder berichtet wird, der macht da dies oder jenes im Training. Ich weiß gar nicht, ob das so erlaubt ist und kann man da was machen und was kann man da machen? Also die Frage ist, was sind denn so typische, ich sage jetzt mal tierschutzrelevante Handlungen im Hundetraining, die uns stutzig machen sollten? Also bei denen wir uns eben vielleicht wirklich die Frage stellen sollen, ist das nicht vielleicht tierschutzrelevant und darf ich das so machen, sollte ich das so machen? Oder ist das vielleicht eben was, was man unterlassen sollte?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass Tierschutzrelevanz subjektiv ist, und zwar nicht von dem, der es beobachtet, sondern von dem, der in der Interaktion ist, also sprich in dem Fall der Hund. Das heißt, es gibt Hunde, die eine super hohe Toleranzgrenze haben, was zum Beispiel Missempfinden und Schmerz angeht. Kann ich ein Beispiel nennen? Ein Airedale-Terrier, der eine Katze gejagt hat, dabei über die Straße gelaufen ist, vom Auto angefahren wurde, was in dem Moment ja sowas wie das Zufügen einer positiven Strafe ist, über das Auto geflogen, weiter hinter der Katze hergelaufen ist. Ja, das heißt also, jeder normal fühlende Mensch würde sagen, um Himmels Willen, er muss ja Mordsschmerzen gehabt haben. Das ist ja tierschutzrelevant, was dem armen Hund dann zugefügt wurde. Aber nein, der sagt halt, war was, ich laufe da hinterher und bin weiter unterwegs. Und dann gibt's andere Hundetypen, da reicht aus, dass einer Bu sagt sozusagen oder auch nur denkt und sofort die Tiere mit Beschwichtigungs- und Meideverhalten zum Beispiel reagieren. Deshalb kann man sagen, das ist durchaus subjektiv, aber es fängt tatsächlich im Training schon mit Kleinigkeiten insofern an, als da ganz häufig tatsächlich über das Zufügen positiver Strafe gearbeitet wird und in Form von negativer Belohnung. Was ist das? Das heißt also, in dem Moment, wo jemand hingeht und dem Hund alleine schon den Hintern runterdrückt für einen Sitz, ist dieses Runterdrücken letztendlich etwas, was unangenehm ist für das Tier, ist also das Zufügen positiver Strafe. Und das Tier erfährt eine Erleichterung, wenn der Druck nachlässt. Und das wäre dann quasi eine negative Belohnung. Das heißt, es wird etwas weggelassen und nämlich dieser Druck hinten und dadurch fühlt sich das Tier belohnt. Das sind Ausbildungsmethoden, wie man heutzutage definitiv auch längst nicht mehr arbeiten sollte. Heißt also, wir arbeiten primär darüber, ein erwünschtes Verhalten quasi einzufangen und das positiv zu bestätigen. Also sprich über das Zufügen von der positiven Belohnung. Und insofern kann man eigentlich sagen, in dem Moment, wo Mensch ein komisches Gefühl hat, wenn er etwas sieht im Hundetraining oder wahrnimmt, dann zu sagen, Moment mal, ich hinterfrage das mal. Und das Hinterfragen ist eigentlich immer eine super Möglichkeit. Das heißt, wenn der Hundetrainer die Fragestellung bekommt, was machst du denn da eigentlich und was ist das? und der kann das wirklich qualifiziert erklären, dann kann man sagen, okay, alles klar, habe ich jetzt verstanden, was da los ist. Wenn er sagt, ja, weiß ich auch nicht, hat schon immer so funktioniert, dann würde ich das weiter hinterfragen, beziehungsweise im Zweifelsfall auch dann andere Instanzen ansprechen und sagen, das ist mir aufgefallen, ja?
Aber gerade wenn wir das Beispiel nehmen, also dass dieses früher ins Sitz drücken und dann eben loslassen, wenn der Hundetrainer mir erklärt, ja, pass auf, dadurch, dass ich dann den Druck ja wegnehme und der Hund sich dann bestätigt fühlt und sagt, ah, das ist anscheinend gut, was ich mache, dann habe ich doch auch positiv gearbeitet.
Ja, da würde ich tatsächlich, wenn er das so erklären kann, was er in der Regel nicht tun kann, davon mal abgesehen, aber nehmen wir mal an, er könnte das so erklären, würde ich hinterher fragen oder nachfragen, warum ich denn einen Trainingsweg wählen müsste oder sollte, wo ich erst eine positive Strafe benötige, um dann quasi durch die Erleichterung, die durch die negative Belohnung stattfindet, das erwünschte Verhalten provoziere. Wenn ich doch auch die Chance habe, über positive Belohnung, weil ich das Verhalten einfange zum Beispiel, so zu arbeiten, soll er mir das begründen. Ja, wird er wenig Möglichkeit finden zu sagen, ja, es ist aber viel besser, wenn es erst doof ist und dann gut wird. Genau, also das ist
Das
eher
ist
unwahrscheinlich, dass die Antwort kommt. Ja.
genau, das ist ja eigentlich ein bisschen wie bei uns, ne? Wir mögen ja auch nicht gerne erst getadelt werden und dann gesagt bekommen, mach so, ne? Sondern lieber auf eine andere Art und Weise das erklärt bekommen, warum es vielleicht anders besser wäre. Genau.
Genau, ja.
Aber jetzt, gut, das sind jetzt die kleinen Details. Wenn wir jetzt aber mal eine Nummer, eine Stufe höher gehen, also sprich tatsächlich körperlich den Hund attackieren, also nicht im Sinne von nur mal ich schubse ihn mal, sondern ihn wirklich zur Seite drücken oder am Halsband nach unten ziehen, solche Geschichten. Das sind ja doch schon wesentlich größere Eingriffe oder auch das beliebte Flaschenrascheln, ne? Also mit Rasseln, was ja auch einen Hund durchaus sehr erschrecken kann, also auch sozusagen ohne, dass ich ihn körperlich berühre, aber ihn eben psychologisch quasi unter Druck setze, weil ich ihm einem Geräusch aussetze, das er nicht kennt, das ihn stresst oder ähnliches.
Ja,
Wie ist das denn
das
zu
ist
sehen?
tatsächlich eher nicht so mit diesem Geraschel. Das heißt also, in der Regel sind diese Geräusche schon entsprechend in der Regel klassisch konditioniert. Das heißt also, der Hund hat gelernt, wenn dieses Geräusch ertönt, ist es für mich negativ. Das heißt, das Geräusch an sich ist in der Regel erstmal nicht das Aversive, sondern die Verknüpfung damit. Das heißt also, diese Flasche ist schon mal irgendwo hinter dem Hund hinterhergeflogen oder sonst sie was. Und somit ist klar, dieses Geräusch bedeutet, das ist mir unangenehm. Man kann das so ein bisschen gleichsetzen, wie wenn Sie zum Zahnarzt gehen und der bohrt und hat noch niemals wehgetan, dann ist dieses Geräusch für Sie neutral. In dem Moment, wo das das erste Mal wehtut, sagen Sie, wenn ich dieses Geräusch auch nur von einem Kilometer weit entfernt höre, dann kriege ich Gänsehaut. Das ist eine klassische Konditionierung. Und so ein bisschen ist hier die Flasche wie der Bohrer, weil es schon mal wehgetan hat. Ja? So, und insofern ist das, also grundsätzlich gilt im Training, ich muss immer gucken als Hundehalter und auch als Trainer, wie fühlt sich der Hund, ja? Wir haben die sogenannten 4F im agonistischen Verhalten. Das heißt also, wenn ein Tier sich subjektiv bedroht fühlt, also sich grundsätzlich schon mal nicht wohl fühlt, haben wir vier Möglichkeiten, wie das Tier reagieren kann. Das eine wäre das Flight, also sprich, ich hau ab. Das zweite wäre das Freeze, nach dem Motto, ich bleib stehen und rühre mich nicht mehr, dann sieht mich keiner. Das dritte wäre das Fiddle About, beziehungsweise Beschwichtigungs- und Meideverhalten. Und das vierte wäre das Fight. Heißt, wenn ich sehe, der Hund kommuniziert die ganze Zeit, indem er versucht, vom Hundeführer oder auch sogar vom Trainer wegzukommen, oder beschwichtigt und meidet die ganze Zeit, dann sehe ich, wir haben hier eine Interaktion, die als tierschutzrelevant einzustufen ist. In dem Moment, wo der Hund ins Fight geht, merkt es der Trainer auch selber, um es mal so auszudrücken, oder der Hundehalter auch. Wobei das ganz oft, ich kenne also auch da tatsächlich, weil mir auch einige Videos immer mal zugeschickt werden zur Beurteilung, da gibt es dann tatsächlich Videos, wo der Hund in den Fight geht und die Leute überhaupt nicht verstehen, warum der das jetzt tut. Also das ist schon wirklich manchmal krass, was da zu beobachten ist. Genau, und ansonsten, Sie fragten vorhin, wie ist das denn, wenn wirklich massive körperliche Gewalt angewendet wird. Auch da kann man sagen, solchen Trainern wünsche ich immer, Sie haben einen Hund, der als erstes mit einem Fight reagiert, dann lernen Sie vielleicht was. Ja, so heißt also, das erübrigt sich dann. Ansonsten gerade die Hunde, die eher mit den anderen drei Wegen reagieren, würden quasi in sich zusammenbrechen, also sogenannte gebrochene Hunde sein, und da geht gar nichts mehr. allgemein. Es ist wie so ein Kind quasi, was an der Tafel steht und von der ganzen Klasse ausgelacht wird, weil es irgendwas nicht bringt. Das geht da nie wieder hin und kann auch überhaupt nichts mehr leisten. Ja, das heißt, es wird immer, immer schlimmer.
Wie ist das denn, wenn ich das jetzt als Außenstehender beobachte und mir denke, das darf eigentlich so nicht sein? Also, ne, so darf man doch Hunde nicht trainieren. Was kann ich denn dann da sozusagen tun?
Auch das kommt immer darauf an, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Das heißt also, wenn es die Möglichkeit gibt, mit denjenigen Menschen, die das Ganze da verursachen, ins Gespräch zu kommen, wäre das für mich immer Mittel der ersten Wahl. Wenn es nicht möglich ist oder vergeblich, das heißt, man hat das Gespräch gesucht und läuft vor die Wand, dann ist es eben halt ein sehr sinnvoller Weg, entsprechend zuständige Stellen zu informieren. Wer sind die zuständigen Stellen? Auch das ist unterschiedlich je nach Bundesland. Das heißt also zum Beispiel in Niedersachsen haben wir erfreulicherweise das LABIS mit der anonymen Meldestelle für Tierschutzfälle. Das heißt, da kann man, kann Mensch quasi den Fall schildern, auch durchaus Videos oder Bilder mit einschicken, bleibt anonym und kann auch dort sich ein anonymes Postfach einrichten. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, dass dann das LABIS nochmal Rückfragen hält. In der Regel gibt es die Info, wir haben Ihre Anzeige hier bekommen und haben es an die zuständige Behörde, also sprich das Veterinäramt, was für den Einzugsbereich zuständig ist, weitergeleitet. Und das Gute ist, wenn diese Meldung übers LAVES kommt, sind die Veterinärämter immer eher bemüht, dann auch dahinterher zu gehen, als wenn, geschweige denn irgendwo ein Anruf direkt im Veterinäramt an. Das gilt also jetzt für Niedersachsen. In den anderen Bundesländern sollte derjenige, dem das auffällt, tatsächlich recherchieren. Einfach mal anonyme Meldestelle Tierschutz eingeben.
Das wollte ich gerade sagen, das gibt es in Bayern tatsächlich. Man kann man auch anonym melden. Das weiß ich eben jetzt hier aus meiner Region, wo wir nun mal sitzen. Aber ja, das ist natürlich eine auch für denjenigen, der sowas eben melden möchte, eine, sag ich jetzt mal, eine Selbstschutzversion sozusagen, das weiterzugeben. Weil ich denke mal, so ein Anruf ist, da muss man sich halt auch schon trauen. Ne?
Das so hilft Ihnen auch nicht. Also Anruf ist genau die Methode, die gar nicht weiterhilft, weil natürlich auch das oder die Veterinärämter, egal in welcher Region, immer wieder solche, mein Nachbar hat ein Gartenzwerg, Anrufe bekommen. Heißt also, da stecken durchaus nicht unbedingt Tierschutzproblematiken dahinter, sondern irgendwelche Störungen im menschlichen Sozialverhalten, um es mal so auszudrücken. Und das bedeutet, dass die Behörden sagen, wenn hier nicht schriftlich vorliegt, dann machen wir erstmal gar nichts. Und schriftlich heißt Mail oder eben wirklich, das kann man dann wiederum anonym einwerfen in den Postkasten im Landkreis, also in der zuständigen Behörde, dass sich darum gekümmert wird.
Quasi. Genau, wir haben jetzt schon zwei wichtige Themen angesprochen. Also einmal tatsächlich, was konkret vorgefallen ist und idealerweise mit irgendeinem Beweisdokument, sei es jetzt Video, ist natürlich am einfachsten heutzutage, wenn man das mitschicken kann per E-Mail. Beim Brief wahrscheinlich dann irgendwelche Fotos oder
genau, wie, richtig. Ja. Das wäre etwas, wobei in der Regel Menschen, die sowas dann eben halt per Brief anzeigen, ja auch meistens im Nachgang nochmal da präsent sind und hören oder sehen, hat sich was getan. Und wenn die Schmerzgrenze immer weiter erreicht wird, dann gehen die meisten Menschen irgendwann den Schritt und sagen, ist mir jetzt auch egal, ich werde mich da direkt hin, nenne auch meinen Namen, weil es geht mir hier ums Tierwohl. Das ist tatsächlich so eine Erfahrung über die ganzen Jahre, die ich gemacht habe, dass irgendwann die Menschen das nicht mehr aushalten, dieses Leid mit anzusehen und dann auch sagen, ist mir jetzt egal, was soll mir schon passieren. Wobei auch da zu sagen ist, dass die Behörde natürlich grundsätzlich, auch wenn der Name genannt wird, diese Namen nicht preisgeben, außer es gäbe dann irgendwo ein Klageverfahren. Das heißt also, derjenige, der nachher aufs Korn genommen wird vom Veterinäramt, würde sich einen Anwalt nehmen. Dann hat natürlich der Anwalt die Möglichkeit, Akteneinsicht zu fordern. Und in dem Fall ist es dann natürlich durchaus so, dass die Namen auch gesehen werden können, eingesehen werden können. Ja, aber da würde ich immer sagen, so viel Zivilcourage sollte eigentlich jeder Mensch haben, wenn da wirklich ein Problem vorliegt. Ne, man kann ja auch, wenn man selber sich nicht sicher ist, ist das jetzt ein Problem oder nicht, nochmal jemanden fragen, der was davon versteht. Das sagte ich ja eben, ich bekomme auch immer wieder Videos zugeschickt, wo Leute mich eben fragen und sagen, ist es hier so okay oder nicht? Und ich sage, nee, aus den und den Gründen ist es nicht okay. Und dann können die entscheiden, da weiterzugehen. Und wenn die sagen, ich traue mich nicht, dann gehe ich weiter. Das heißt also, dann würde ich das der zuständigen Behörde melden, weil mir ist es relativ egal, ob die Hundetrainer mich gut finden oder nicht, weil mir geht es ums Tierwohl. Ja.
Genau, Stichwort Trainer, da sind wir jetzt gerade nochmal da. Wir haben ja eigentlich in Deutschland immer in den Bundesländern, das ist zumindest einheitlich, die Erlaubnis nach Paragraph 11 sozusagen für Hundetrainer, die sie haben müssen, sofern sie das sozusagen auf eigene Kappe machen und nicht in einem Verein organisiert sind. Die Vereine haben ja da so eine kleine Ausnahmeregelung. Wie ist das denn sozusagen mit diesem Sachkundenachweis? Bei Vereinstrainern oder ja, was kann man da sozusagen dann machen?
Also das ist nicht ganz korrekt. Das, worum
Okay.
es geht, ist, dass den Paragraph 11 Schein quasi jemand haben muss, der es gewerblich anbietet. Gewerblich ist jemand, der Inhaber einer Hundeschule ist, aber auch ein Trainer in einem Verein, wenn dieser Kurs kommerziell angeboten wird. Das heißt also, wenn Bello und Co. anbieten, in unserem Club wird hier, könnt ihr einen Hundekurs machen, kostet 100 Euro, dann ist das etwas, was gewerblich als gewerblich gilt, heißt also, derjenige muss auch den Elfer haben. Wenn aber der andere Bello-Club sagt, nur für unsere Vereinsmitglieder und die müssen darüber hinaus
Genau.
nichts bezahlen, ist im Vereinsbeitrag enthalten, dann braucht der Hundetrainer keine Elfergenehmigung, weil es eine nicht gewerbliche Tätigkeit ist. Und die Frage nach der Sinnhaftigkeit stelle ich mir auch und habe ich mir schon immer gestellt. Da müssen Sie den Gesetzgeber fragen, was da die Idee war. Ich glaube, da hat gar keiner eine Idee gehabt. Das ist halt einfach mal so rausgebracht worden.
Aus der Tradition der
Ja, richtig,
Schäferhundverein und Co.
genau. Denn es ist tatsächlich so, dass eben in den Vereinen, wo keine gewerbliche Nutzung des Hundekurses quasi angeboten wird, wirklich ganz viele fachliche Laien sitzen, die ganz schön viel Bockmist da verzapfen, die dann nachher auch wieder in der Verhaltenstherapie enden, die Vierbeiner. Ja? Genau. Also das ist tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum da keine Kompetenz vorhanden sein sollte.
Ja,
Ne?
das heißt aber auch, wenn jetzt so ein Verein einen Agility-Kurs für seine Mitglieder anbietet und dafür zusätzliche 5 € nimmt, muss das dann eigentlich ein Trainer mit einem Paragraph 11er-Erlaubnis sein?
Ja, wobei das wird keiner so machen, sondern die werden sagen, 5 € Materialbeitrag oder so.
Ah,
Ja?
okay.
So, das heißt also, das wird ziemlich sicher nicht verkauft als für die Leistung, die hier unser Hundetrainer macht, sondern das wird anders verkauft werden oder was weiß ich hier, Kostenbeitrag für Verpflegung, irgendwas wird es da geben. Und weil so
Okay.
schlau sind die alle schon inzwischen nach den ganzen Jahren, dass sie da von hinten durch die Brust ins Auge dann
Ja, genau.
gehen.
Aber es ist eben auch wichtig zu wissen, wenn jemand sozusagen von außerhalb dann dran teilnimmt, der eben nicht Clubmitglied ist, wäre das auch schon wieder was, wo man sagen könnte, Leute, guckt drauf, ob die einen Trainerschein haben oder nicht. Also eine Erlaubnis nach Paragraph 11, muss man ja anders sagen. Und sozusagen, das ist vielleicht eben auch ganz wichtig. Und jetzt habe ich dazu tatsächlich noch die Frage, wenn wir jetzt nicht bei den Vereinen bleiben, sondern oder nicht beim Training, sondern es gibt ja auch die Hundeausstellungen und da gibt es ja auch das eine oder andere, was man vielleicht an nicht so tierschutzkonformen Aktionen sehen kann. Ist das da ähnlich? Kann ich da ähnlich agieren?
Vielleicht sollten wir noch mal einen Ticken vorher
Okay.
anfangen, nämlich bei der Elbergenehmigung an
Ja.
sich. Die Elbergenehmigung wird regional von den Veterinärämtern ausgestellt. Das heißt, der Unterschied zwischen den Qualitäten der Hundetrainer, die einen Elfer haben, gehen von bis, ja. Es
Ganz
gibt
klar.
nur wenige Veterinärämter hier. In Niedersachsen haben wir den großen Vorteil, die sagen, okay, wir hätten gern jemanden, der die überprüft, der was davon versteht. Heißt also zum Beispiel Leute aus der Zertifizierungskommission werden dann gebeten, Elfer-Überprüfungen bei den Hundetrainern vorzunehmen. Ja? So, das heißt also, es kann sein, dass sie auch einen Hundetrainer haben mit einer Paragraph 11 Genehmigung, wo sie auch schreien, wegrennen. Also das ist tatsächlich so.
Ja.
Deshalb sind viele Hundetrainer darauf bestrebt, diese Zertifizierung vornehmen zu lassen. Ich sage immer, das ist dann quasi die Meisterprüfung, das andere ist die Gesellenprüfung gewesen. Und in dieser Meisterprüfung haben sie gleichzeitig, wenn die bestanden ist, dann ja auch die Möglichkeit, die theoretische und praktische Sachkundeprüfung für Hundehalter abzunehmen hier in Niedersachsen. Ja,
Ah, okay.
klar, auch da flutschen sicherlich mal der eine oder andere durch, der jetzt semi-gut ist, aber das ist schon ein ziemliches Aussieben, weil also ein nicht eben geringer Prozentsatz auch diese Zertifizierung gar nicht besteht. Ja, genau, so. Das heißt also, das schon mal vorweg. Paragraph 11 an sich ist kein Garant dafür, dass alles rund läuft. Und es kann auch sicherlich
Sicher
mal
nicht.
sein, dass einer, der gar keinen Schein hat, aber eben in so einem Hundeverein Trainer ist, hundertmal besser ist als irgendeiner von den anderen. Auch das kommt
Auch
vor.
das, ja.
Genau, so. Und auf den Hundeausstellungen, das ist natürlich jetzt so ein bisschen eine Frage der Sichtweise der Dinge. Es geht ja schon damit los. Die größte Tierschutzrelevanz sehen Sie im Prinzip in der Ausstellung an sich. Das heißt, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, ich habe im Jahr 2012 mit dem NDR mal eine Reportage gemacht, die denn da heißt Mops Fidel, was Menschen Hunden antun. Und da ging es eben schon genau darum, dass Sie ein Höchstmaß an Tierschutzrelevanz auf der Hundeausstellung sehen, was überhaupt nichts mit Training zu tun hat.
Absolut, ja.
So, wenn wir aber jetzt davon ausgehen, es geht um irgendwelche Vorführungen, die da gemacht werden, dann ist das in der Regel niemand, der das kommerziell anbietet. Das heißt, es sind irgendwelche, ne, Lassie Rex und Co-Clubs. Und auch da würde aber grundsätzlich gelten, wenn ich eine Tierschutzrelevanz beobachte, heutzutage filmt jeder immer alles. Das heißt, das hat man dann schon irgendwie auf Band. Frage ich noch mal jemanden, der was davon versteht, wie schätzt du die Situation ein? Und wenn derjenige sagt, gar nicht gut, kannst du bitte gern was dagegen unternehmen, dann wäre die zuständige Behörde Ansprechpartner, und zwar in dem Fall die zuständige Behörde, wo die Ausstellung stattgefunden hat.
Genau, also sozusagen, das ist letztendlich geht es wahrscheinlich immer auf die jeweiligen Veterinärämter dann vor Ort, die halt für dieses Gebiet oder für diese Kommune zuständig
Genau.
sind, ne?
Genau.
Genau. Also das sind quasi wirklich immer die Ansprechpartner. Ich gehe jetzt nicht über die Polizei, sondern ich wende mich direkt mit denen
Also
an das
doch, Sie können
Veterinäramt.
in dem Moment über
Genau.
die Polizei gehen, wo wirklich die Hütte brennt. Das heißt also, wo akute Gefahr im Verzug ist. Das heißt, Sie sehen gerade, wie dem Hund die Ohren abgeschnitten werden. Ja, so zum Beispiel. Und dann gehen Sie, rufen Sie sofort die Polizei. Die nimmt sich dann das Veterinäramt mit zur Seite. Aber da ist dann quasi akut Gefahr im Verzug und dann müssen Sie anders handeln, logischerweise.
Okay,
Ja.
genau. Aber so in der Regel würde ich sagen, jetzt, wenn ich was beobachte, wenn ich sage, Mensch, ey, das, was die da machen, ist wirklich, die hören
Ja.
nicht auf mich, dann gehe ich zum Veterinäramt.
Genau, richtig. Ja.
Genau. Und ja, dann jetzt ist sozusagen die Frage, wir haben das schon beantwortet, wenn ich das melde, in der Regel bleibt es anonym, außer es kommt zu einer gerichtlichen Geschichte, wenn ich meinen Namen genannt habe, wenn ich eine anonyme Anzeige gegeben habe, dann kommt das ja trotzdem nicht raus. Also dann geht
Genau,
es ja
richtig.
quasi
Ja.
ohne mich weiter. Ja, jetzt ist die Frage, wie geht das im Prinzip beim Veterinäramt weiter? Wissen Sie, wie die, ja, wie
Ja.
sozusagen darauf reagiert wird und ja.
Mal so, mal so. Auch das ist durchs Land weg komplett unterschiedlich. Es gibt einige Behörden aufgrund von, keine Ahnung, Personalmangel, Kompetenzmangel, wie auch immer, landet es auf Ablage P. Und es gibt dann eben andere Behörden, die sofort präsent sind. Das heißt also, die sagen, okay, gerade wenn mehrere Hinweise für einen bestimmten Hundetrainer, also in dem Fall gewerblich, ja kommt, die sofort sagen, okay, das ist nicht okay, in Ordnung, was da läuft, offensichtlich. Wir selber kennen uns aber damit nicht aus. Wir nehmen uns wieder jemanden mit. Ne, also bitten jemanden um Amtshilfe, der mit dazukommt und die Situation einschätzt. Und dann wird entsprechend agiert. Das heißt also, der Hundetrainer, der da sich nicht tierschutzkonform verhält, bekommt entsprechende Auflagen, zum Beispiel sich zu schulen, nochmal eine Nachprüfung vorgenommen bekommen zu lassen. Oder aber es geht so weit, dass wenn das alles nichts hilft, der sein Elfer verliert. Das heißt also, dann wird er eingezogen und dann kann er sehen, wo er bleibt. Genau.
Okay. Wie ist das? Sie haben gesagt, die holen sich sachkundige Hilfe. Es gibt ja auch so diverse Sachverständige in Sachen Hund. Wären das dann auch quasi Kollegen oder Kolleginnen, die dann mit zu Rate gezogen würden?
Also wie gesagt, in Niedersachsen sind es vor allen Dingen die Mitglieder der Zertifizierungskommission, was daran liegt, dass es also Tierärzte mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie sind im ganzen Land rar gesät, also in ganz Deutschland, sodass also dann zum Beispiel auch andere Sachverständige, nicht unbedingt Tierärzte sein müssen, auch mit hinzugezogen werden, wobei auch das immer zweifelhaft ist oder oftmals, weil es gibt auch diverse Vereinigte Sachverständige, die selber eigentlich raus sollten aus der Branche, um es mal so zu sein, sagen, aber das kann man, also wo will man anfangen, wo will man aufhören? Es ist schon mal erstmal gut, wenn jemand mit drauf guckt, und wenn es aber danach trotzdem noch als Problematik bestehen bleibt, müsste derjenige, welche, der es meldet, immer präsent bleiben. Das heißt also
Okay, also
nicht
man muss immer
locker lassen.
dranbleiben. Ja.
Jeder Tropfen hüllt den Stein. Und wenn man nachher den Behörden so derartig auf den Senkel gegangen ist, dann sagen die alleine schon, um die Leute mal loszuwerden, müssen wir jetzt irgendwie weiter fortschreiten. Ja?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte, wenn da jetzt erstmal
Ja.
keine Antwort kommt und vielleicht auch
Genau.
wirklich dann nochmal nachfragen nach 2, 3, 4 Wochen, wenn man nichts
Genau.
mehr gehört hat, wenn sich
Genau.
da nichts geändert hat, dass man dann doch nochmal ein zweites Mal da nachfasst. Jetzt haben
Genau.
wir das Thema schon mit den regionalen sozusagen Erlaubnissen nach Paragraph 11 angesprochen. Jetzt kann ich die ja in Anführungszeichen erstens mal unter Bundesländern im Zweifelsfalle mitnehmen, muss dann bei meinem anderen Veterinäramt nochmal anfragen, ob die das anerkennen oder vielleicht nochmal eine Prüfung wollen. Das ist ja auch nicht so einheitlich geregelt, oder? Also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich habe in Niedersachsen gewohnt, habe da meine Zulassung nach Paragraph 11 bekommen als gewerblicher Hundetrainer und ziehe jetzt nach Nordrhein-Westfalen. Da muss ich mich dort ja wieder anmelden und muss ja
Genau.
eigentlich auch wieder sozusagen eine Genehmigung bekommen. Ist das einheitlich geregelt, was anerkannt wird oder dass es anerkannt wird, wenn es aus
Also
einem anderen Bundesland kommt?
in der Regel wird das übernommen. Kann aber durchaus sein, wenn da eine besonders dienstbeflissene Behörde ist, was ja durchaus wünschenswert ist, die sagt, naja, die kommen jetzt hier aus keine Ahnung woher, habe ich schon so meine Erfahrung damit, dass dann nochmal eine Überprüfung stattfinden kann. Aber ein Hundetrainer kann, wenn er jetzt zum Beispiel eben seinen Sitz in Niedersachsen hat, natürlich ja auch als mobile Hundeschule dann in ein anderes Bundesland, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, wie auch immer, fahren und dort arbeiten. Das heißt also, das ist anerkannt dann in dem
Das
Fall.
ist anerkannt, genau. Also das ist
Genau.
sozusagen deutschlandweit ist es anerkannt. Wie ist das denn
Genau.
jetzt, wenn ein Trainer aus dem Ausland kommt? Kann
Ja.
der auch eine Genehmigung nach Paragraph 11 in Deutschland bekommen? Oder wie kann der sozusagen hier in Deutschland dann vielleicht doch auch Trainings anbieten?
Also
Gibt's das?
das ist im Moment noch eine Grauzone tatsächlich. Ich kann ein Beispiel sagen, Cesar Millan hat irgendwann vor einigen Jahren in Hannover eine Show veranstalten wollen. Und der durfte nicht auftreten ohne eine Überprüfung. Das weiß ich deshalb sicher, weil das Kolleginnen aus der Zertifizierung dann ihn geprüft haben. Und es kam in dem Fall heraus, dass eben in vielen Punkten das nicht ausreichend war. Deshalb musste er die Show umgestalten und es durften halt nur bestimmte Dinge gezeigt werden und andere durften nicht durchgeführt werden. Ja, das heißt also, in dem Fall hat die Überprüfung dort stattgefunden. So, dass das wirklich eine Grauzone ist, ist die Tatsache, wenn einer jetzt in Südamerika wohnt, also ich wandere jetzt demnächst nach Südamerika aus und mache von da aus den Hundetrainer, dann habe ich hier, wenn ich die in Deutschland quasi online coache, hätte ich hier kein Elva. Aber das ist gerade aktuell ein relativ neues Thema in der Fragestellung, weil es war so lange kein Problem, wie alles gut gelaufen ist. Aber wenn da eben natürlich auch tierschutzrelevante Angebote sind, dann ploppt das Ganze auf. Und in dem Fall kann ich Ihnen schon sagen, sind die Behörden auch noch nicht erheblich schlauer. Wir haben es nämlich neulich gerade das Thema gehabt in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, wie damit umzugehen ist. Und im Moment weiß noch keiner wirklich Bescheid. Ich würde auf jeden Fall, aber wenn sowas zu sehen ist im Internet oder angeboten wird, würde ich das auf jeden Fall auch der zuständigen Behörde für meinen Wohnsitz melden. Ja, und dann sollen die gucken, wie sie damit umgehen können. Ja,
Aber
so.
jetzt die andere Frage, ich bin in Deutschland Trainer gewesen, ziehe zum Beispiel nach Österreich, ist ja jetzt quasi mal nur so ein kleiner Sprung, habe meinen Elfer aus Deutschland, behalte ich den dann, auch wenn ich sozusagen meinen Wohnsitz woanders habe?
Nein, weil der Wohnsitz dann, also es geht immer die zuständige Behörde, wo ich ansässig bin. Ja, weil ich ja auch meine Firma dann nicht mehr in Deutschland habe, also mein Gewerbe dann nicht mehr angemeldet, sondern in dem Fall in Österreich.
Das heißt, wenn jetzt ein Trainer aus Österreich oder aus Holland hier in Deutschland Trainings anbietet, dann müsste er das mit einem Partner machen, der quasi hier eine Hundeschule hat oder zumindest eine Paragraph 11er Erlaubnis
Ja,
und
oder
da
aber er
mit
muss.
dabei sein.
Ja, oder er muss halt sich an die zuständige Behörde vor Ort wenden. Also nehmen wir mal an, Der kommt aus Holland und hat jetzt genau das Grenzgebiet als Einzugsbereich. Würde ich
Ja.
genau mich dort ans zuständige Veterinäramt wenden und sagen, hallo erstmal, hier ist meine Genehmigung, das und das habe ich vorzuweisen. Möchtet ihr noch was anderes haben? Ja. Und wenn die Behörde sagt, nee, passt schon, ist es gut. Und wenn sie sagt, ja, wir hätten gern hier auch noch einen Elfer, dann wird er dort eine Prüfung absolvieren und wird dann einen entsprechenden Zettel kriegen. Wahrscheinlich für seinen Wohnsitz in Holland, aber dafür ist der Nachweis da, dass er in Deutschland tätig werden darf.
Ah, okay. Also das dann doch schon sozusagen, man kann einen deutschen Elfer
Ja.
erwerben, wenn man regeln oder wenn man in einem Gebiet ist, wo man trainieren will, dann könnte man den zeitlich befristet, keine Ahnung,
Das weiß
wahrscheinlich
ich auch
bekommen.
nicht, ist sicherlich auch wieder unterschiedlich je nach Behörde.
Alles
Aber wir
klar.
haben tatsächlich jetzt, also in diesem einen Fall, weil Sie eben gerade Österreich sagten, die ist, glaube ich, auch in Österreich gewesen und ist aber dann irgendwo im weit weg entfernten Ausland, macht von da aus tatsächlich dann weiter Online-Training. Und das war die Fragestellung in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Wie ist das
Wie,
denn eigentlich?
ja, genau,
Aber
also das
ja.
quasi, ne, diese Online-Hundeschulen sind ja jetzt auch gerade so im Trend, sage ich jetzt
Ja.
mal, ne? Ich schicke mein Video oder ich lasse mich mit Video begleiten und mache das alles und kostet mich halt vielleicht nur 3,50 € statt 20. Und das ist eben die Frage, ne? Wie kann man da noch die Qualität in Anführungszeichen sicherstellen oder aussieben? Also ich kann es nur, wenn es sozusagen ein innerdeutsches digitales Angebot ist, weil da dahinter stehen müsste, dass es eben eine Paragraph 11er Zulassung gibt.
Genau, also das ist im Moment, wie gesagt, noch eine Grauzone, ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation. Es gab vor ein paar Jahren bei dieser Fernsehsendung Germany's Next Topmodel, gab es eine Darbietung, wo die Models mit Hunden so dargestellt wurden, dass es wirkte, als wäre der Hund der Sexualpartner. Und da hatte ich auch versucht, dagegen anzugehen, aber das Problem war dort, das ist in Amiland gedreht worden und da sprach nichts dagegen. Und ne, unser Tierschutzgesetz sieht zwar vor, dass eben keine sexuellen Handlungen mit Tieren stattfinden dürfen, aber dadurch, dass es ja da aufgenommen wurde und hier gezeigt und es nicht abschließend dazu kam, war nicht zu
War
machen.
nicht zu
Ja? War
verhindern.
nicht zu machen. Und die Hunde hatten Stress ohne Ende in
Ja,
diesen
klar.
Videos. Es war ganz schrecklich. Ja.
Ja, das ist natürlich schon brutal. Also auch solche Dinge sind vielleicht Sachen, auch so diese ganzen Videos im Internet, die man so sieht, ne? Wie so Hunde gezüchtigt werden und ähnliches. Das wäre jetzt auch tierschutzrelevant. Also eigentlich, sobald ich sowas sehe, könnte ich, wenn ich mich dafür einsetzen möchte, ich das filmen und auch einreichen, oder?
Ja, es gibt sogar eine Initiative von einer Kollegin von der Tierärztlichen Hochschule, keine Likes für Tierleid. Und da ist auch nochmal beschrieben, was da überhaupt dahinter steckt. Also oftmals quasi diese Scheintierrettung, dass Tiere eigentlich erst in Situationen gebracht werden, um dann vermeintlich gerettet werden zu können, wie viele Tiere davon sterben und so weiter. Und deshalb ist diese Kampagne keine Likes für Tierleid. Und das kann man sehr gut googeln und dann finden und sich da auch damit auseinandersetzen.
Genau, und im Zweifelsfall eben auch aktiv werden.
Genau,
Ja,
genau.
genau. Wir haben gerade über diese Kampagne auch schon mal berichtet im Magazin. Von daher gut, dass Sie es nochmal aufgreifen, dass wir da auch nochmal darauf hinweisen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie uns das so erzählt haben. Jetzt habe ich noch mal so ein bisschen Insights. Vielleicht haben Sie ja so eine Pi mal Daumen-Aussage. Hat sich das mit den Meldungen oder mit Anzeigen in den letzten Jahren erhöht? Ist das überhaupt was, was man sozusagen so stark thematisieren kann, dass Anzeigen gegen Trainer
Sie
und
meinen die
Co.
Tierschutzrelevanz im Hundetraining? Ja, für meine Begriffe ja, ist es stärker geworden, dass also Menschen, grundsätzlich müssen ja gar nicht mal Hundehalter sein, darauf achten. Die große Problematik, die wir haben seit Corona, ist, dass viele, viele Menschen sich viele, viele Tiere anschaffen, für die sie gar nicht qualifiziert sind, also sprich auch Langzeitinsassen aus Tierheimen, mit dem Effekt, dass da eine komplette Überforderung quasi vorgelegen hat und deshalb Hundetrainer oder andere vermeintlich Sachkundige konsultiert wurden, aber diese Hunde tatsächlich so schwere Fälle sind, dass sie mal auf jeden Fall einen Verhaltensmediziner bräuchten. Und insofern ist die Verzweiflung bei den Hundetrainern mit solchen Kandidaten, also zum Teil auch Tiere mit schweren Deprivationsschäden oder Aggressionsproblemen, immer größer geworden. So, das heißt also, da da haben wir eine große Problematik tatsächlich. Und die zweite Problematik ist, dass im gleichen Rahmen natürlich ganz viele von den sogenannten Auslandshunden hier eingeschleppt worden sind, deren Haltung an sich meines Erachtens schon eine Tierschutzrelevanz darstellt. Das heißt also Tiere mit so schweren Deprivationsschäden, dass sie, wenn sie auf die Straße gehen müssen, um ihr Geschäft zu verrichten, das für die schon wirklich der absolute Horrortrip ist. Das heißt also, ich habe zum Beispiel einen Verhaltenspatienten, der ist 9 Jahre alt und dieser Hund ist, der kam mit locker 10 Kilo Untergewicht hier zu mir in die Praxis. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass dieser Hund das Haus gar nicht mehr verlässt. Das heißt also, der hat einen Raum, wo er sich lösen kann, bekommt ein angstlösendes Medikament. Und große Überraschung, jetzt ist es tatsächlich so, dass er zumindest mal 6 Kilo zunehmen konnte. Heißt also, dieser Hund ist stets und ständig auf dem absoluten Albtraum- und Horrortrip gewesen, weil er überhaupt rausgehen musste. Ja? So, das
Wahnsinn.
heißt also, dieses Tier quält sich seit Jahr und Tag, zumal niemals ein Verhaltensmediziner drauf geguckt hat und eine entsprechende Medikation auch angesetzt hat. Und das ist so unsere Problemzone. Das heißt, wir haben zunehmend Hunde hier im Lande, die hier gar nicht hergehören. Und das ist so, als ob wir jetzt sagen, wir retten jetzt ein Kind aus dem Busch sozusagen und bringen das mal am 20. Stock in den USA ins Hochhaus und wundern uns, warum der da sich nicht gut zufrieden fühlt und auch gar kein Feuer im Wohnzimmer anmachen darf. Das heißt also, wir haben Lebewesen, die sind einfach anders sozialisiert und
Ja,
habituiert. Bei den Hunden noch dazu mit schweren Deprivationsschäden ganz, ganz häufig. Und wenn die hier vermeintlich aus Tierschutzgründen hergeholt werden, haben wir genau das Gegenteil, nämlich einen Horrortrip für die Tiere, damit eine Überforderung der Halter und damit auch eine Überforderung der Hundetrainer. Ja? Und genau deshalb ist die Problematik schlimmer geworden, nicht weil die Trainer alle schlechter geworden sind, sondern weil die Anforderungen an den normaldurchschnittlichen, auch soweit guten Trainer viel zu hoch geworden sind.
Also tatsächlich auch eine Überforderung auf Trainerseite, ja,
Ja, ganz
letztendlich.
genau.
Ja, da kommt noch dazu, dass diese Importe von Hunden natürlich aus allen Ecken und Enden passieren und mal mehr, mal weniger seriös. Da haben wir natürlich auch ein Problem. Vielleicht kann man das auch ansprechen, wenn mir so ein Tierschutzverein auffällt. Wahrscheinlich der gleiche Weg auch zum Veterinäramt und mal.
Ganz genau, ja. Ganz genau. Es geht schon damit los, sie haben das auch immer und immer mehr, dass dann heißt, da ist mal wieder irgendein Hund abgängig, der läuft jetzt schon seit 2 Wochen da irgendwo in der Botanik rum. Das sind die Hunde, die mit den Tiertransporten hier reinkommen, über die Tierschutzvereine und dann an irgendwelchen Autobahnparkplätzen an die zukünftigen Halter übergeben werden. Und dadurch, dass diese Tiere eben nicht sozialisiert, habituiert sind oder Deprivationsschäden haben, kommen die dort abhanden. Und das heißt, sie haben so einen armen Hund, der dann 2, 3 Wochen durch die Welt läuft und irgendwo mit einer Hundefalle eingefangen werden muss. Und ich bin da immer hinterher und melde das immer, wenn sowas, wobei das Veterinäramt bei uns in der Region das automatisch mitbekommt, weil die ja wissen, da läuft ein Hund irgendwo in der Butting rum. Aber wenn es denn so nicht ist, dann gebe ich immer die Info weiter, dass da eine Problematik vorherrscht und dann eben diese Tierschutzvereine auch wieder entsprechend überprüft werden sollten. Ja.
Also viel Aufgaben für wahrscheinlich immer wenig Leute in den Veterinärämtern, weil sie ja auch noch diverses anderes zu tun haben. Wahrscheinlich gar nicht alles immer so wirklich gut realisierbar, oder?
Genau, es ist ganz schwer umsetzbar. Auch da haben wir dann Überforderungen. Also es geht überhaupt gar nicht gegen meine Kolleginnen und Kollegen im Amt, sondern es ist eine Überforderung, weil eben halt auch gerade im Rahmen der Bürokratie mit allen möglichen anderen Sachen so viel Zeit quasi abhanden kommt, wo dann gar nicht mehr vernünftig Tierschutz betrieben werden kann. Und das nächste, was kommt, ist, dass da immer eine vorherrschende Angst ist bei den Kollegen, was falsch zu machen. Also sprich, verklagt zu werden und so weiter. Wir sehen es auch bei den sogenannten gefährlichen Hunden. Also in Niedersachsen gibt es ja keine Rasselisten, sondern es werden die Hunde eingestuft als gefährlich, die auffällig waren. Und wenn ich dann, ich bin auch Sachverständige für die gefährlichen Hunde, wenn ich dann einen Hund, wenn ich den Anruf bekomme und es das heißt, ja, der Hund hat das Meerschwein vom Nachbarn leider tot gemacht, ja, dann ist das nichts, was mit Aggressionsverhalten zu tun hat, sondern das ist halt Jagdverhalten, was dieses Tier gezeigt hat. Sie können in der Barfraktion sogar Meerschweinchen zum Beispiel kaufen als Nahrungsmittel für die Hunde. Und insofern, ne, das ist halt Jagdverhalten gehört zum Funktionskreis Nahrungserwerb und nicht, hat nichts mit Aggressionsverhalten zu tun. So, aber die sind dann als gefährlich eingestuft. Und warum ist das so? Weil die Behörden Angst haben, dass wenn sie das
Was
nicht
falsch zu machen.
täten, dass sie dann irgendwann dran sind. Und das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ja, ein weites Feld. Ich bin sehr dankbar, dass wir das Gespräch führen durften und hoffe, dass sich jeder draußen jetzt dann auch traut, wenn irgendetwas ist, anderen das zu erzählen, zu schildern, zu fragen, ist das so? Und dann auch den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn die Veterinärämter damit noch mehr Arbeit kriegen. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Arbeit, um auch die Einstellung in der Bevölkerung gegenüber der vermehrten Hundehaltung nicht noch mehr kippen zu lassen, weil das kommt ja auch immer mehr auf, ne? Dass da doch eine alle über einen Kamm geschert werden, muss man einfach so sagen.
Ja, genau.
Ja. Liebe Frau Dr. Rusch, ich bedanke mich sehr herzlich, dass wir das Gespräch führen durften und hoffe und drücke Ihnen die Daumen, dass sich ein bisschen wieder bessert mit den Verhaltensauffälligkeiten und wir alle mehr die positiven Seiten sehen dürfen.
Ja, sehr
Vielen
gerne.
Dank.
Vielen Dank fürs Interview.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.